Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass das Heil unserer Seelen nicht davon abhängt, was wir getan haben, sondern von dem, was du für uns getan hast und was du für uns tust. Danke, dass wir uns nicht aus deinen Händen wieder heraussündigen können, sondern dass du uns mit deinen starken Händen festhältst, mit den Händen, die am Kreuz für uns durchbohrt wurden. Und dafür danken wir dir heute Morgen, dass du uns festhältst und dass du durch das, was du für uns getan hast, uns ganz neu definierst, dass nicht mehr unsere Vergangenheit, unser Versagen uns definiert, sondern das, was du für uns getan hast. Bitte schreibe diese Wahrheit auf unsere Herzen heute Morgen, dass wir erfüllt werden von deiner Wahrheit und daraus ein Leben resultiert, das wirklich, wie wir vorhin gesungen haben, ein Lobpreis ist für dich. Amen. Stellt euch mal vor, jemand würde euch die Aufgabe geben, ausgewählte Episoden aus eurem Leben aufzuschreiben. Von welchen Ereignissen würdet ihr dann erzählen und welche würdest du vielleicht lieber nicht erwähnen? Wahrscheinlich würden wir alle dazu tendieren, das aufzuschreiben, wo wir selber gut dastehen, unsere Erfolgsgeschichten hervorheben. Aber die Ereignisse, die uns in keinem guten Licht dastehen lassen, die würden wir wahrscheinlich eher unter den Tisch fallen lassen. In der Regel fällt es uns schwer, über unser eigenes Versagen zu sprechen. Und wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir nicht gut gehandelt haben, dann wollen wir eigentlich nicht, dass andere Menschen das wissen, weil wir vor anderen gut dastehen wollen. Und heute wollen wir uns einen Abschnitt im Markus-Evangelium anschauen, in dem das Versagen der Jünger für alle Welt dokumentiert ist und aufgeschrieben ist, für alle zum Nachlesen aufgeschrieben ist. Und das Spannende dabei ist, und das dürfen wir, wenn wir das lesen, nicht aus dem Blick verlieren, dass die Versager selber den Stoff dafür geliefert haben, dass das aufgeschrieben werden konnte. Das Markus-Evangelium wurde von Johannes Markus verfasst, der selber keiner der Jünger da war von Jesus, also keiner der 12 Jünger, aber der eine Hauptquelle hatte, um das Markus-Evangelium zu schreiben. Und diese Hauptquelle war sehr wahrscheinlich Simon Petrus. Und wie wir sehen werden, lässt der Abschnitt, den wir heute lesen, Petrus und die anderen Jünger überhaupt nicht in einem guten Licht dastehen. Ganz und gar nicht. Und doch berichtet uns Markus darüber. Petrus selber muss ihm diese Details seines eigenen Versagens erzählt haben. Vielleicht hat er sogar darauf bestanden, dass Markus davon gerichtet und gesagt, doch, das muss aufgeschrieben werden, was da passiert ist. Markus und Petrus wollten, dass alle Welt hört, die Jünger haben versagt. In ganz großem Stil. Aber warum? Warum lassen sie diesen Teil der Geschichte nicht aus? Warum lassen sie das nicht unter den Tisch fallen? Weil sie wollten, dass wir, die wir das lesen, das Evangelium begreifen und sehen können, worin unsere Hoffnung besteht. Unsere Hoffnung besteht nicht darin, dass wir es irgendwie schaffen, nicht zu versagen, sondern unsere Hoffnung besteht darin, dass der eine, der nie versagt hat, für all unser Versagen am Kreuz gestorben ist. Lasst uns das mal im Hinterkopf behalten und jetzt Markus 14 aufschlagen und gemeinsam die Verse 27 bis 52 lesen. Ihr habt Hefte vielleicht bei euch ausliegen oder eure Bibeln dabei. Markus 14, 27 bis 52. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, du wirst noch heute Nacht, noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber, Vater, sagt er. Dir ist alles möglich. Nimm doch diesen Kelch von mir weg. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer von den 12 Jüngern, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den Hohenpriestern, den Gesetzeslehrern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. So ging Judas gleich auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten sie Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei ihm standen, zog ein Schwert und schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein. Dabei hieb er ihm ein Ohr ab. Und Jesus sagte zu den Männern, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel und lehrte dort. Da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber es muss sich natürlich erfüllen, was die Schrift über mich vorausgesagt hat. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er hatte nur einen Leinenkittel über den bloßen Leib geworfen und als man ihn packte, ließ er den Kittel fahren und rannte nackt davon. Ja, dieser Abschnitt beginnt mit einer Ankündigung von Jesus, die es in sich hat. In nur wenigen Worten eröffnet er den Jüngern, was in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird. Er sagt ihnen, ihr werdet mich alle verlassen, ihr alle werdet Anstoß an mir nehmen und nicht zu mir gehören wollen. Dann nennt er ihn mit einem Schriftzitat aus Sacharja 13, das haben wir vorhin schon gehört, den Grund dafür, er als der Hirte der Schafe wird erschlagen werden, er wird leiden und sterben und sie als die Schafe werden die Flucht ergreifen und sich zerstreuen. Aber dann, auch das kündigt er an, wird es einen Neubeginn, eine Wiedervereinigung mit seinen Jüngern geben, denn er wird von den Toten wieder auferstehen und sie wieder in Galiläa zusammenführen. In dem, was dann folgt, bekommen wir eigentlich eine zweiteilige Erklärung dafür, warum dieser Tod des Hirten, warum Jesu Tod am Kreuz notwendig war. Markus zeigt uns die Notwendigkeit des Kreuzes aus einem menschlichen Blickwinkel, aus menschlicher Perspektive und dann aus dem göttlichen Blickwinkel, aus göttlicher Perspektive. Schauen wir uns zuerst einmal diesen menschlichen Blickwinkel auf die Notwendigkeit des Kreuzes an. Also erstens, Jesus musste sterben, weil wir versagen. Jesus musste sterben, weil wir versagen. Schauen wir uns mal die Reaktion der Jünger an, insbesondere von Petrus, auf diese Ankündigung Jesu. In der Reaktion von Petrus sehen wir, dass er sich eigentlich angegriffen fühlt. Jesus wollte sie als ihr gute Hirte auf das, was ihnen bevorsteht, vorbereiten. Er wollte sie liebevoll auf ihre eigene Schwachheit hinweisen, damit sie sich dann in dieser Stunde der Not auf die Zusage ihres Hirten verlassen würden. Denn er hatte ihnen ja gesagt und verheißen, nach der Auferstehung wird er sich wieder mit ihnen treffen, er wird sie wieder zusammenführen, sie werden wieder so zusammen sein, als wären sie nie von ihm abgefallen. Aber Petrus wollte von all denen nicht wissen, er hört nur, ihr werdet mich verlassen. Und dann nimmt er seinen Mund ziemlich voll und verspricht Jesus seine absolute Loyalität. Ich werde dir treu sein. Er geht sogar so weit, sich über die anderen Jünger zu stellen und zu sagen, selbst wenn sie alle dich verlassen würden, ich würde dich niemals verlassen. Und selbst als Jesus ihm dann mit tiefem Ernst, ich versichere dir, sagt er, erneut sagt, dass er, Petrus, ihn in derselben Nacht dreimal verleugnen wird, widerspricht er Jesus immer noch und nimmt diese vollmundige Ankündigung, seine törichte und arrogante Selbstüberschätzung nicht zurück. Er sagt, nein, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und die anderen Jünger schließen sich diesem Treueschwur an. das Verhalten von Petrus hier, das gibt uns eigentlich einen sehr tiefen Einblick in unser menschliches Herz, in ein Herz, das von der Sünde geknechtet ist. Und machen wir uns nichts vor, wir haben genau dasselbe Herz wie Petrus. Wir leiden genauso wie Petrus unter dieser Hinterlistigkeit der Sünde, die unser Herz fest im Griff hat. Neigen wir nicht auch dazu, uns selbst völlig zu überschätzen, uns für stärker und verlässlicher zu halten, als wir es sind, und werden dann aber von der Schwachheit unserer eigenen Willenskraft eingeholt? Haben wir nicht auch schon ums ein oder andere Mal davon geprahlt, was wir bereit sind zu tun, für Jesus zu tun, nur um dann später zu merken, dass wir den Mund viel zu voll genommen haben? Erheben wir uns nicht auch hin und wieder über andere und denken, die werden scheitern, aber ich doch nicht. Das würde mir doch niemals passieren, was die da schon wieder verbockt haben. Sind wir nicht auch oft vollkommen beratungsresistent, wenn andere, und selbst wenn es der Sohn Gottes ist, uns auf unsere Fehler hinweisen, dass wir stur bleiben und nicht einlenken? Wenn du jetzt denkst, die anderen haben diese Makel, aber nicht ich, dann bist du kein Deut besser als Petrus hier. Das Schockierende in diesen Versen ist, dass selbst die engsten Freunde von Jesus, selbst seine Jünger, ein sündiges Herz haben und versagen. Es sind nicht die anderen, die Jesus im Stich lassen, sondern es sind seine eigenen Jünger. Sie versagen hier im großen Stil, und dadurch wird eines ganz deutlich: Der Tod Jesu war deshalb notwendig, weil sie versagen. Aber hier ist die gute Nachricht. Die Hoffnung eines Nachfolgers Jesu ist nicht, dass er es irgendwie hinkriegt, fehlerfrei und sündlos zu leben. Wenn das unsere Hoffnung wäre, dann gute Nacht. Sondern die Hoffnung des Evangeliums für alle Menschen ist: Jesus, der einzige Nichtversager, ist gestorben, um für die Schuld unseres Versagens zu bezahlen. Und es ist so, wie Jesus gesagt hat: Unser Versagen ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Seine Auferstehung besiegelt seinen Sieg und seinen Triumph über all unser sündiges Versagen. Und weil er gesiegt hat, ist ein Leben mit ihm in Gemeinschaft, frei von unserer Schuld, frei von unserer Schuld über all unser Versagen möglich. Das heißt, dein Versagen definiert nicht, wer du bist, sondern Jesu Kreuz und Auferstehung. Die Welt sagt, du bist, was du tust. Wir hatten vor 2 Wochen hier einen ehemaligen Fußballprofi, Manuel Bühler, und er hat uns sehr eindrücklich und persönlich erklärt, wie diese Dynamik im Fußball aussieht. Wenn du erfolgreich bist, dann lieben wir dich, dann feiern wir dich, dann jubeln wir dich zu. Aber wehe dir, wenn du einen Fehler machst. Wehe dir, wenn du den entscheidenden Elfmeter verschießt. Wehe dir, wenn du versagst. Dann lassen wir dich fallen, dann buhen wir dich aus und dann kannst du sehen, wo du bleibst. Ich habe heute Morgen zu den Kindern gesagt, dass Julian Nagelsmann rausgeschmissen wurde. Und einer unserer Kinder hat dann gefragt, wie, die haben den weggeschmissen. So, aber so ähnlich ist es. Man wird zur Seite geschoben, wenn man Fehler macht, wenn man keinen Erfolg liefert. Das ist, wie es in der Welt oft ist. Das Fußballgeschäft ist knallhart, aber das ist eigentlich nur ein Mikrokosmos davon, wie es in unserer Welt läuft. Was du getan hast oder tust, das definiert deine Identität und deinen Wert. Und wenn du es zu was im Leben gebracht hast, wenn du erfolgreich bist, dann hast du Wert. Wenn du versagst, dann bleibt dein Versagen wie so ein dauerhafter Makel an dir haften, den du nicht mehr los wirst. Ich habe letztes Jahr auf dem Sommerfest hier in Farmsen, da hatten wir so einen Stand, habe ich mit einer Frau gesprochen und die hat beteuert, das, was ich getan habe, das kann Gott nicht vergeben. Sie hat mir nicht erzählt, was sie getan hat. Aber sie hat gesagt, das, was ich getan habe, kann Gott mir nicht vergeben. Diese Schuld werde ich bis an mein Lebensende für den Rest meines Lebens mit mir tragen. Aber Gott sei Dank ist das nicht so. Es muss nicht so sein. Jesus ist gestorben, um selbst die allerschlimmsten Sünden von uns zu nehmen, sodass wir frei werden können von unserer Schuld, sodass unser Versagen uns nicht länger definiert. Aber wenn wir sagen, Gott kann das nicht vergeben, dann ist das eigentlich eine Form von Stolz, weil wir meinen, dass das, was wir getan haben, mehr Gewicht hat als das, was Jesus getan hat. Wir sagen, wir haben mehr Macht als Jesus. Unsere Macht, uns selbst ins Verderben zu stürzen, ist größer als Jesu Macht, uns aus dem Verderben zu erlösen. Und Gott sei Dank ist das nicht so. Christus ist gekommen, um uns eine neue Identität in ihm zu schenken. Dafür ist er gestorben und auferstanden, dass wir frei sein können von unserer Schuld und unseren Wert nicht darüber definiert wird, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben, sondern was er für uns getan hat. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dann hast du eine neue Identität. Dein Erfolg und auch dein Misserfolg im Leben definieren nicht mehr, wer du bist. Durch Christus bist du ein geliebtes Kind Gottes. Seine Liebe zu dir gibt dir einen unendlichen Wert. Auch in den weiteren beiden Unterabschnitten in diesem Text zeigt sich eigentlich dasselbe Bild, wie die Jünger versagen, und zwar auf ganzer Linie. Als Jesus seine Jünger mit nach Gethsemane nimmt und sie dort auffordert, zu wachen und zu beten, gelingt es ihnen nicht. Sie scheitern, sie versagen. Dreimal sogar können sie sich nicht wach halten. Und dieses dreimal nicht wach bleiben können, das ist schon wie so eine Vorausstattung für diese dreimalige Verleugnung, die Petrus später dann tun wird, dass er Jesus dreimal verleugnet. Und hier spricht Jesus dann Petrus direkt an. Simon, du, der du gerade noch geprahlt hast, dass du alles für mich tun wirst, konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und dann auch bei der Gefangennahme Jesu geben die Jünger überhaupt kein gutes Bild ab. Jesus hat Recht behalten. Bei dem ersten Anflug von Gefahr, bei dem ersten Vorboten des Leiden Jesu ergreifen die Jünger die Flucht und suchen das Weite. Vers 50, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Und das ist wie so am Anfang, Vers 27, hatte Jesus das angekündigt und am Ende dieses Textes sehen wir dann, dass genau das, was Jesus gesagt hat, eingetroffen ist. Sie haben ihn alle im Stich gelassen. Und dann haben wir noch so ein Nachwort von einem jungen Mann, der hier nicht beim Namen genannt wird. Selbst der mutigste von ihnen, der vielleicht noch so ein paar Schritte mit Jesus mitgeht und folgt, ergreift die Flucht, als er gepackt wird. Das heißt, die großmundigen Ankündigungen hatten sich ganz schnell in Luft aufgelöst. Und hier tritt die Schwachheit der Jünger ganz ungeschönt zutage. Sie haben versagt und eigentlich müssen wir sagen, so wie wir auch versagt hätten, wenn wir in dieser Situation gewesen wären. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ja, wenn ich da gewesen wäre, ich wäre Jesus treu geblieben. Weil dann sind wir genauso wie Petrus, der genau das auch gedacht hat. Das heißt, ganz allein geht Jesus seinen Weg zum Kreuz. Niemand, der mit ihm gebetet hat, niemand, der ihm beigestanden hat. Er allein und nicht die Jünger, ist der Held dieser Geschichte. Und hier sehen wir aus menschlicher Perspektive die Notwendigkeit des Kreuzes. Jesus musste sterben, weil wir versagen. Der letzte Adam, Christus, musste wieder in Ordnung bringen, was der erste Adam zerstört hatte. Weil Adam im Garten Eden Gott verlassen hat, musste Christus im Garten Gethsemane auf sich nehmen, dass Gott ihn verlassen wird. Ich sage das nochmal, weil Adam im Garten Eden Gott verlassen hat, musste Christus im Garten Gethsemane auf sich nehmen, dass Gott ihn verlassen wird. Kommen wir jetzt noch einmal zu dieser göttlichen Perspektive, warum das Kreuz notwendig war. Zweitens, Jesus musste sterben, weil es keinen anderen Weg gab, uns zu erlösen. Schauen wir uns jetzt nochmal diese Szene im Garten Gethsemane an. Ich lese uns mal ausschnittweise ein paar Verse daraus nochmal vor. Ab Vers 33, den zweiten Teil. Auf einmal wurde Jesus von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, seinen Jüngern, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, bleibt hier und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater, sagt er, dir ist alles möglich, nimm doch diesen Kelch von mir weg, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann kommt ein Gespräch mit den Jüngern und dann in Vers 39, dann ging er wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Dann kommt noch ein Gespräch mit den Jüngern und dann ab Vers 41, als er das dritte Mal zurückkam, sagt er zu ihnen, schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr immer noch aus? Genug damit? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Dieser Abschnitt ist einzigartig im ganzen Markus-Evangelium, weil wir etwas in Jesus sehen, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Nämlich, dass Jesus Angst hat. Du kannst jetzt so in deinen Gedanken mal zurückspulen auf das, was wir bisher im Markus-Evangelium gehört haben. Vielleicht fallen dir die ein oder andere Geschichte ein. Zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot ist und sie in einen Sturm geraten. Die Jünger haben eine schreckliche Todesangst. Und was ist mit Jesus? Der schläft. Der hat keine Angst. Oder die vielen Momente, wo er Dämonen konfrontiert. Hat Jesus da irgendwann mal Angst? Nein. Oder wo er die religiösen Führer des Volkes konfrontiert. Wie furchtlos Jesus da auftritt. Keine Spur von Angst. Sogar die Momente, wo er sein eigenes Leiden und Sterben ankündigt, was er dreimal vorher schon getan hat, scheinen nicht von Furcht oder Angst bestimmt zu sein. Bisher war Jesus immer die Ruhe in Person, die Furchtlosigkeit in Person, keine Spur von Angst oder Furcht. Aber jetzt lesen wir, dass er von einer schrecklichen Angst und von Grauen gepackt wurde. Er spricht hier von Seelenqualen, die ihn fast umbringen. Was ist das, was Jesus hier solche große Angst macht? Ist es die Vorstellung, dass er gewaltsam sterben wird in nur kurzer Zeit? Wenn es nur das wäre, traue ich mich zu sagen, hätte Jesus nicht so große Angst gehabt. Wir sehen in der Bibel ganz viele Menschen, die dem Tod furchtlos entgegengetreten sind, weil sie Gott vertraut haben. Was Jesus hier in so Angst und Schrecken versetzt, ist das, was mit diesem Tod einhergeht, was quasi im Hintergrund passieren wird, was geistlich, die geistliche Dimension, die sich da abspielt. Und das begreifen wir, wenn wir verstehen, was Jesus meint, wenn er darum bittet, dass sein Vater diesen Kelch von ihm wegnehmen möge. Der Kelch, das ist ein alttestamentliches Sprachbild, der für das Gericht Gottes steht. Es gibt verschiedene Texte in den Propheten, wo wir das nachlesen können. Ich habe mal einen rausgesucht aus Jesaja 51, wo wir lesen: Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, du Stadt, die aus der Hand des Herrn den Becher seines Zornes getrunken, den Kelch des Taumeltranks bis zur Neige geleert hat. Der Kelch, von dem Jesus hier spricht, ist der Zorn Gottes, der am Kreuz auf Jesus fallen wird, als ein Gerichtshandeln gegen die Sünde der ganzen Welt, die er in diesem Moment auf sich genommen hat. Deshalb hat er so schreckliche Angst vor dieser Stunde. Und Jesus bittet hier seinen Vater: Bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Verschone mich vor dieser schrecklichen Stunde. Verschone mich davor, dass ich unter deinem Zorn stehe, weil er der geliebte Sohn Gottes war. Manche sind von diesem Gebet vielleicht etwas irritiert und sagen: Okay, sind Jesus und der Vater nicht eins? Sollten sie nicht irgendwie das Gleiche wollen? Wieso betet Jesus das hier? Sollten sie nicht einen und denselben Willen haben? Und wäre das Gebet dann nicht irgendwie überflüssig, weil Jesus weiß ja eh, was der Vater will? Aber wir sollten Jesu Worte, dieses nicht wie ich will, sondern wie du willst, nicht als eine Spannung zwischen dem Willen Jesu und dem Willen des Vaters sehen, sondern als diesen inneren Konflikt, den Jesus hier austrägt. In Jesus tobt dieser Kampf zwischen seinen Gefühlen der Angst vor dem, was vor ihm liegt, und der Entschlossenheit, dem Vater zu gehorchen, koste es, was es wolle. Tief in seinem Inneren will Jesus den Willen seines Vaters tun, auch wenn der Weg, der vor ihm liegt, ihm große Angst macht, weil er bedeutet, dass der Zorn seines geliebten Vaters ihn treffen wird. Wir sehen das auch in dieser Prophezeiung aus Sacharja. Es ist Gott, der da spricht und sagt: Ich werde den Hirten erschlagen. Gott sagt das, ich werde den Hirten erschlagen. Warum ist Jesus nach diesem Kampf, der in seiner Seele tobte, entschlossen, den Weg zum Kreuz zu gehen? Warum lässt er sich dann ohne Widerstand verhaften und geht diesen Weg? Weil das Kreuz notwendig war. Jesus musste sterben, weil es keinen anderen Weg gab, uns zu erlösen. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, als dass der Sohn Gottes den Kelch des Zorns trinken muss, dann hätte der Vater spätestens hier eingreifen können, um den Kreuzestod seines Sohnes zu verhindern. Aber er tat es nicht. Alles ist Gott möglich und trotzdem hat er es nicht getan, weil das der einzige Weg war, uns zu erlösen. Denn nur durch das stellvertretende Strafleiden des Sohnes Gottes, der nie gesündigt hatte, konnte unsere Sünde gegen einen heiligen Gott gesühnt werden. Nur durch seinen Tod konnten wir erlöst werden. Durch diesen aufwühlenden, dramatischen Abschnitt lernen wir aus zwei Blickwinkeln, warum es notwendig war, dass Jesus am Kreuz stirbt. Was wir hier lernen, gibt uns einen ganz anderen Weg, mit unserem Versagen umzugehen, als es möglichst unter den Tisch fallen zu lassen, unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre es nicht da oder als wäre es nicht geschehen. Oder unsere Schuldgefühle zu betäuben durch die Annehmlichkeiten dieser Welt. Und ich bin mir sicher, dass wenn du auf dein Leben zurückschaust, geht es dir wie mir, dass du siehst, es gibt so viele Momente, in denen ich versagt habe. Und das nicht nur bevor ich Christ geworden bin, sondern auch noch danach. Bedauern über die Dinge, die wir getan haben, bevor wir Jesus kannten, das ist das eine. Aber dass wir Jesus enttäuscht haben, als wir schon seine Nachfolger waren, das wiegt noch viel schwerer. Auch in unserem Leben gab es Momente, wo wir uns für Jesus geschämt haben, wo wir uns nicht getraut haben, zu ihm und zu seinem Wort zu stehen, wo wir uns über andere erhoben haben, wo wir blind waren für unsere eigene Schuld, wo wir uns nicht haben korrigieren lassen. Vielleicht schaust du auch auf etwas zurück, das du getan hast, von dem du denkst, dass das ein echter Christ nie tun würde. Oder etwas, von dem du denkst, dass Gott das nicht vergeben kann. Wir sind nicht anders als Petrus. Seht ihr, ich glaube, der Grund, warum das Versagen der Jünger hier so dokumentiert wird, vielleicht weil Petrus sogar wollte, dass Markus all das aufschreibt, ist, dass wir Hoffnung finden in dem Evangelium. Ist das nicht die beste Nachricht der Welt, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, obwohl er wusste, was Petrus tun würde, dass Petrus ihn verlassen würde, dass all seine Jünger ihn verlassen würden. Er wusste das. Und er ist trotzdem den Weg ans Kreuz gegangen. Wie also gehen wir mit unserem Versagen um? Wir versuchen es nicht aus unserer Erinnerung auszutilgen. Wir lassen uns nicht für den Rest unseres Lebens davon definieren, sondern wir nehmen die Vergebung in Anspruch, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns erkauft hat. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist, obwohl du wusstest, dass deine Jünger dich verlassen würden und dass auch wir dich immer wieder enttäuschen würden und versagen würden. Davon hast du deine Liebe zu uns nicht abhängig gemacht. Du hast uns geliebt, als wir noch gegen dich waren, als wir noch deine Feinde waren. Da bist du schon am Kreuz für uns gestorben, um all unsere Sünden zu vergeben und die Schuld für unsere Sünden ans Kreuz zu tragen. Herr, wir bitten dich, dass wir uns nicht von unserem Versagen definieren lassen, sondern dass wir die Vergebung, die du für uns erkauft hast, in Anspruch nehmen. Dass wir nicht stolz sind und sagen, ach, das, was wir getan haben, ist nicht so schlimm oder das kannst du nicht vergeben, sondern dass wir uns unsere eigene Schwachheit, unser Versagen eingestehen, um dann deine Gnade in Anspruch zu nehmen. Danke, dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist, dass du der Held unserer Lebensgeschichte bist, in dem, was du für uns getan hast. Und bitte hilf uns, jeden Tag neu auf das zu vertrauen, was du für uns getan hast. Nicht zurückzuschauen, sondern auf dich zu schauen. Amen.